Marco?
Ja, Yves.
Niemand, wirklich niemand, macht so geile Podcast-Werbung wie wir beide.
Ist das der Fall?
Ja, wollte ich schon sagen. Und damit Werbung. Weißt du was? Sehr häufig, wenn du down bist oder wenn ich down bin, spielt einer von uns beiden den Guru für den anderen. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor, das ist Finanzguru. Weil Finanzguru hilft dir in der Situation, in der du wirklich Hilfe brauchst, wenn du unorganisiert bist. Und zwar, du erhältst einen perfekten Überblick für all deine Finanzen. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Mitgliedschaften ich habe. Ich habe immer noch ein Zeitschrift-Abo, das ich nicht mal mehr brauche. Und es wird mir immer noch nach Hause geschickt. Ich habe es jetzt tatsächlich endlich beendet. Aber du kannst alle deine Konten mit Finanzguru verbinden. Egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse. Alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbearbeitet.
Zwei Dinge, Yves.
Ja.
Das eine ist, nur zur Erklärung für euch, im Vorgespräch haben wir uns zwar gegenseitig ein bisschen unterstützt, aber es ging nicht um Finanzen. Die sind dank Apps wie Finanzguru nicht unser großes Problem gewesen. Und das zweite ist, mich interessiert jetzt brennend, was für ein Magazin das war, von dem du bis jetzt noch ein Abo hattest. Darf man das sagen? Okay, deinem Schweigen entnehme ich, es war wahrscheinlich der Playboy, deswegen lassen wir das jetzt einfach so stehen. Und ich entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe.
Also, einmal mit dem Konto verbunden, zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an. Das ist sehr gut, wenn man mal wieder irgendwo ein Abo abschließt, irgendwo eine Mitgliedschaft und so weiter und so fort. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertipp rechtssicher über die App gekündigt werden. Mit Finanzguru Plus bekommt ihr Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Ich weiß ja nicht, wie euer Kaufverhalten ist, aber manchmal habe ich mich nicht unter Kontrolle und du?
Ich auch nicht, deswegen kann mir sowas wie Finanzguru Plus sehr helfen, weil damit stehen mir auch andere großartige Features zur Verfügung, wie detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Man behält die Kontrolle über alles verfügbare Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. Ihr könnt euch intelligente Budgetvorschläge geben lassen, die euch eine klare Übersicht in Form von Ausgabenkategorien geben, wie Lebensmittel, Shopping und Tanken. Und mit den tiefer gehenden Analysen eures Kaufverhaltens könnt ihr auch Veränderungen planen und die Entwicklung eures Vermögens bequem per App verfolgen. Mit dem Code Nerd könnt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos nutzen, statt nur 7 Tage. Und es gilt nur für Neukunden. Was ihr tun müsst, ihr müsst die App downloaden, ihr müsst euer Konto verknüpfen, ihr könnt auf dem Homescreen auf dem Profilbild oben rechts klicken und den Gutscheincode eingeben. Und den Link zu dem ganzen Angebot findet ihr in den Shownotes zur aktuellen Folge und damit Werbung Ende. Gerade noch haben wir beide, Yves und ich, über Pulp Fiction von Quentin Tarantino philosophiert und kaum eine Woche später sitze ich hier und sitze einem möchte gern George Clooney gegenüber, schlecht rasiert, Unterhemd und das Jackett drüber. Erinnert sich noch jemand an den, jetzt sag ich, wollte ich schon Reservoir Dogs Look sagen? Ich meine natürlich den
From Dusk Till Dawn?
From Dusk Till Dawn Look à la Robert Rodriguez Schrägstrich Quentin Tarantino.
Korrektur, es ist kein Jackett, es ist ein Mantel.
Das ist ein Mantel, also es sieht hier aus, durch deine Webcam gefilmt. Gefühlt noch
Nee.
durch ein Marmeladenglasboden sieht es aus wie ein Jackett.
Naja, aber ganz ehrlich, das könnte ein Charakter sein, den ich spiele, wenn ich mir das so angucke. Ist gar nicht mal schlecht.
Du trägst sogar eine Jeans dazu. Weißt du, dadurch, dass es ein Mantel ist, würde ich sagen, okay, das ist vielleicht eher der Boondock Saints Look, der blutige
Ja.
Pfad Gottes.
Ja. By the way, unterschätztes Sequel. Ich bleib dabei.
Ach, das Sequel hatte Momente, die ich selbst, die, und selbst die habe ich vergessen. Und selbst die habe ich vergessen. Ich mag das Sequel überhaupt nicht. Es macht den ersten Film nur schlechter. Und das ist immer schlecht. Das ist nie gut. Ganz
Ja.
ehrlich. Boondock Saints, absoluter Kultfilm. Habe ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie er sich gehalten hat.
Sollten wir mal hier besprechen.
Bei Gelegenheit, auf jeden Fall. Zumal er ja nicht mehr in Deutschland indiziert ist, ne? Seit ein paar Jahren.
Ich habe den auf Blu-ray in Deutschland gekauft.
Ja, ich habe den auch auf Blu-ray. Stimmt, in Deutschland. Habe ich ihn in Deutschland gekauft? Ja, doch. Ich glaube, es ist ein Steelbook. Nee, ich bin ziemlich sicher ein Steelbook, aber ich meine Steelbook so, dass man Mediamarkt sieht und dann sofort mitnimmt. So ein Steelbook ist das. Das heißt, ich habe das auch schon ein paar Jahre. tatsächlich. Oder wir finden mal in einem Ranking einen guten Platz dafür, weil ich habe auch ein großes Herz für diesen Film.
Ja, super.
Es war sogar einer der ersten Filme, mit denen ich mich im Schnitt versucht habe, als ich noch jung war und mit so Sachen wie Windows Movie Maker rumgespielt habe und Schnitt für mich entdeckt habe, was ja dann meine berufliche Laufbahn geprägt hat. Und was das angeht, ist The Boondock Saints einer der prägenden Filme meiner Jugend tatsächlich.
Krass.
Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber stimmt. Ich hab angefangen mit so Musikvideos, weißt du, dass ich so Filme und Spiele geschnitten habe zu Musik. Und The Boondock Saints war mein erster Schritt.
Das habe ich früher auch gemacht.
Also The Boondock Saints und Max Payne. Ich sehe einen Pattern. Beides Filme mit Akimbo Berettas. Ich war wohl in meiner John Woo Phase.
John Woo habe ich erst heute in einem Video erwähnt, das ich gedreht habe.
Mission Impossible?
War auch Thema. Mhm. So. Mhm. Weil Mission Impossible Thema war, da muss man da auch irgendwann John Woo erwähnen.
So. Aber nochmal, herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Wir reden dann nicht nur über Waffenkultur und John Woo-Kultur, sondern wir reden heute über Serienkultur, weil es hat sich ein bisschen was bei uns angesammelt seit Oktober. Einige Themen. Ich würde gerne einsteigen mit den Themen, über die es heute nicht gehen wird, weil dazu auch die Anfragen sich immer wieder in meinen DMs häufen. Ich weiß, du hast DMs auf Instagram deaktiviert, du Glücklicher. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Leute, wenn sie dir etwas sagen wollen, mir schreiben. Das ist ohne Witze. Wenn du was falsch sagst, wird mir geschrieben, ich soll dich bitte verbessern. Ich sag, what the fuck? Schreib's ihm. Er hat doch gar keine Nachrichten aktiviert. Ja, dann will er es wohl nicht hören. Ich müsste eigentlich so ein Notizbuch führen, wo ich das aufschreibe und dir weitertrage, aber eigentlich will ich das auch schon aus Prinzip nicht machen. Deswegen bitte hört auf, mir Sachen zu schreiben, die für Yves bestimmt sind.
Bitte schreibt ihm.
Warte, ich erwähne gleich nochmal deine Geschäftsmailadresse. Da können sie da hinschreiben. Warte. Die steht in deinem Impressum auf YouTube, das ist kein Geheimnis. Wenn ihr unbedingt etwas loswerden wollt an Belief, dann geht auf den YouTube-Kanal Belief und schaut in das Impressum rein. Du siehst sehr glücklich aus. Soll ich das wieder rausschneiden?
Nö, alles gut. Ich bin heute echt super müde, muss ich sagen. Ich bin richtig fucking müde. Aber
jetzt habe ich gemacht und ein Holy getrunken. Achtung, nein, wir machen noch keine Werbung, aber ich habe tatsächlich heute ein bisschen Holy getrunken.
Gerade einen Kaffee. Aber hat auch nicht geholfen. Heute ist so ein
Tag. Das ist auch ein Latte Macchiato oder sowas.
Ja.
Ja, weißt du, warum Latte Macchiato ein Frühstücksgetränk ist? Also im Italienischen ist Cappuccino und Latte Macchiato ist ja eigentlich ein Frühstücksgetränk.
Mhm.
Weißt du warum? Das ist nicht nur Kaffeekultur, sondern es hat tatsächlich einen Sinn. Weil wenn du Kaffee mit Milch mischst, wirkt das sehr viel später. Das heißt, wenn du es morgens trinkst, hast du über den Tag hinweg was davon. Wenn du es erst mittags trinkst, die Wirkung ist erst in 1, 2, 3 Stunden oder so. Du hast doch gar nichts davon. Wenn du wirklich jetzt willst, dass das Koffein reinhaut, muss es ein Espresso sein.
Okay.
Tipp fürs gut nächste Mal.
Kaffee und Kultur.
Ja, ja. Es gibt da so ein TikTok, das mir nie losgelassen hat, wo sich ein italienischer Ehemann mit seiner Frau gestritten hat, in dem Video, das sie aufgenommen hat, darüber, dass sie einen Cappuccino nachmittags trinkt. Und er findet das halt keine Kaffeekultur und so kann man nicht existieren. Und sie so, du kannst nicht existieren? You can exist, but you don't know how to exist. Ich liebe dieses Video, ich habe es mir abgespeichert, das ist wahnsinnig witzig. Naja, zurück zur Serienkultur, worüber wir nicht reden werden, und das war ja Thema in den DMs, und weil das ist wirklich, nichts wird so oft gefragt. Wir hatten es uns vorgenommen, aber wir sind nicht wirklich dazu gekommen, und ich glaube, daran wird sich nichts ändern, Yves. Rings of Power Season 2. Warum?
Also, ich kann nur für mich sprechen, ich kann mir das nicht angucken. Also ich hab's wirklich, ich hab das Gefühl, ich kann es physisch nicht. Weil sobald es losgeht, werden meine Augen schwer und ich schlaf ein. Es ist wirklich, es gibt Leute, die da richtig hart rumranten und so weiter. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, kann ich bei Season 2 nicht mal sagen.
Hast du angefangen mit Season 2? Ich meine ja.
Ja. Ich finde Season 2 wieder so unfassbar langweilig. Also es ist unglaublich, wie man es schaffen kann, Herr der Ringe langweilig zu machen. Es ist unglaublich, dass sie die gleiche Scheiße machen wie in der ersten Season, nur diesmal mit Schmuddel Gandalf anstatt sexy Sauron. Und zwar alle wissen, es ist Gandalf, aber sie dragen dieses Mystery so raus, als würde das irgendjemand noch. Ich dachte mir auch, das ist nicht euer Ernst.
Jetzt, wir spoilern nicht, weil wir haben immer noch nicht Season 2 weitergeschaut. Ja, wir wissen nicht, ob es Gandalf ist.
Es ist so krass fucking Gandalf. Und
Your Grand Elf.
Ja, es ist so. Ich denke mir wirklich, wollt ihr mich verarschen? Ich weiß auch, dass ich mir ganz kurz an den Kopf gefasst habe, als Orks, die gezüchtet werden für Mord und Vernichtung, eine Metapher waren für Soldaten, die das gar nicht wollen und eigentlich Liebe und Familie suchen. Es sind Orks. Da war ein Ork mit Orkfrau und Ork-Baby. Und er sagt, bitte, ich will dich in den Krieg.
Aber to be fair, soweit ich weiß, ich bin ja kein Tolkien-Head, ich kenne mich damit nicht aus, habe aber durch die Serie dann erfahren, dass das durchaus kanonisch ist. Aber in unserem Kopf ist das natürlich Quatsch, weil wir haben ja Herr der Ringe gesehen. Und Das ist ja auch eine Serie, die ja ständig damit kokettiert, dass du Herr der Ringe gesehen hast.
Ja.
Also, ich meine, sie zitieren ja direkt Herr der Ringe. Wenn möchte gern Gandalf, oder wie hast du gesagt, Rumpel-Gandalf?
Schmuddel-Gandalf.
Wenn Schmuddel-Gandalf den Film Gandalf zitiert, mit Worten, die es in den Büchern nicht gegeben hat, dann ist das auch ein Teil der Identität dieser Serie, auch wenn sie wirklich versucht ist, weder die Musik aus den Filmen zu benutzen, war aus rechtlichen Gründen mutmaßlich, weder die Motive, die Schriftart, alles ähnelt den Filmen, aber es ist überhaupt nicht das. Und das merkst du halt.
Also die erste Episode von Season 2, über die kann ich definitiv sprechen, die war so hirnrissig und bescheuert, dass ich lautstark kurz gelacht habe und danach war es nur langweilig. Hä? Ohne Witz.
Aber fandest du nicht den Anfang gut oder so?
Die allererste Szene fand ich gut.
Ja, ich auch.
Als er abgestochen wird und zu so einem Klumpen Scheiße wird und dann überfahren wird.
Zu Venom wird.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, danach war es so grenzlos blöd, dass, ohne Spaß, ich hätte es geiler gefunden, wenn die Serie so geblieben wäre, weil hätte ich zumindest so eine Unterhaltung gehabt wie bei dem Web. Du weißt, es ist scheiße, aber es ist lustig. Aber danach war es so langweilig. Mhm. Was ich halt so lustig fand, war am Ende von Season 1 hatte man diesen Money Shot, wo Evil Sexy Sauron vor Mount Doom steht. Mhm. Ja? Mhm. Und wie sie das nutzen, um es in der neuen Season zu machen, merkst du, okay, die hatten gar keinen Plan, die wollten ihn da einfach nur hinstellen für den coolen Money Shot. Mhm. Weil er geht dahin, lässt sich gefangen nehmen und dann ist da dieser, ich habe schon seinen Namen vergessen, dieser Ork-Captain, der von einem neuen Schauspieler gespielt wird. Ein origineller Charakter, den gab's ja in Season 1. Und er sagt zu ihm, ich bring dich um. Und er so, nee, du lass mal. Und er, okay, Bro. Sagt er, ey, by the way, ich bin voll auf deiner Seite und so. Ich glaube, ich weiß, dass Sauron noch lebt. Wie Sauron lebt. Ja, der lebt. Vertrau mir mal, Bro. Okay, tu ich. Darf ich gehen? Ja, tschüss. Und dann geht er wieder da raus. Und ich so, was? Und dann sind Galadriel und Elrond schicken einen Brief an Celebrimbor und sagen, yo, da kommt Helbrand zu dir, vertrau dem mal nicht, der ist voll evil, Bro. Und er, okay, und dann steht Helbrand vor der Tür und Helbrand ist vor der Tür. Er so, ja klar, lass ihn rein, ich laber mit ihm. Ich so, hä? Ich dachte, du machst das nicht. Und dann kommt er rein und sagt, ja, die halten mich für mies, aber vertrau mir mal, Bro, ich bin cool. Nee, doch, guck mal, ich hab jetzt blonde Haare. Ey, krass, Bro, okay, ich vertrau dir. Und ich so, was? Also es war so.
Man merkt, dass das eine Serie ist, bei der die ganze Geschichte über alle Staffeln weg definitiv nicht feststand. Der war halt der Money Shot am Ende der ersten Staffel, der ja durchaus cool ist, was aber daran liegt, weil einfach Herr der Ringe zitiert, 1:1. Der war halt wichtiger. Es war wichtiger, dass Sauron jetzt in Richtung Schicksalsberg geht, weil, Herr der Ringe. Und dann fängt die Serie an mit, naja, geh mal vom Schicksalsberg wieder weg, weil eigentlich haben wir dort keine Story für dich, die ist ganz woanders. Und dann ist halt alles so konstruiert. Und du musst halt gewisse Punkte dann aus der Vorlage auch noch abhaken. Gleichzeitig fühlen sie das mit ihrer eigenen Geschichte. Und das funktioniert eben nicht immer gut. Ich bin aber da ein bisschen anderer Meinung als du. Ich habe ja auch nur die ersten 4 Folgen gesehen von Rings of Power Season 2. Und ich finde sie insgesamt besser als die erste Staffel. Was nicht für die erste Staffel spricht. Aber ich finde sie besser. Ich war ein bisschen mehr drin. Es wird weniger verharrt, weil das mochte ich ja, das war ja mit das Schlimmste für mich, die größte Pein in Staffel 1, dieses ständige Numenor sein. Und die Galadriel, die ich eigentlich toll gespielt finde, wird als nervig porträtiert, weil sie allen Leuten immer wieder über 3 Folgen hinweg dasselbe sagt. Und dann ist sie quasi in der Inszenierung der Serie eine Art nervige Göre. Und sie machen wirklich diese Figur der Galadriel für mich komplett kaputt.
Ja.
Und die war eh schon beschädigt durch die Idee, durch das Weltmeer zu schwimmen und so weiter. Aber da wird sie ja wirklich kaputt geschrieben. Und dieses Verharren, dieses ständige Verharren an Orten und immer wieder dieselben Dialoge, so krass fand ich es nicht mehr in der 2. Staffel. Und das war schon mal ein Schritt nach vorne. Und ich war gespannt, wie sie das, was sie anteasern in den Trailern, also diese Schlacht, wie sie das uns zeigen, wie sie das herleiten, wie sich das entwickelt. Aber ich war anscheinend nicht gespannt genug, weil ich habe nicht weitergeschaut. Und alles, was ich höre von meinen Freunden, die auch Season 1 teilweise extrem feiern, sind alle angefressen von der 2. Staffel. Also alle. Also ich hab wirklich noch keine einzige positive Stimme gehört in meiner anekdotischen kleinen Bubble, die 2. Staffel auch zu Ende geschaut haben. Und das ist natürlich sehr demotivierend, dass man das anguckt.
Aber gibst du mir recht, dass der Sauron-Plot so doof ist, dass er lustig ist?
Ja, schon, natürlich.
Okay, gut.
Das ist ja keine Frage.
Weil das war schon sehr witzig. Weil der ergibt nur Sinn, wenn alle Charaktere um ihn rum kurz kein Hirn im Kopf haben. So. Ja, nur dann funktioniert es. Und
alles plot-convenient.
Ja, und du musst halt. Eigentlich schreibst du, wir hatten ja mal einen Podcast zu den besten Schurken. Mhm. Und die besten Schurken, gerade wenn deren Fähigkeit ist, verführerisch zu sein oder manipulativ zu sein, das funktioniert, da sind sie nur überzeugend, wenn die Leute, die sie manipulieren, eigentlich sich nicht leicht manipulieren lassen. Weißt du, ein Meister-Manipulator ist nur cool, wenn er jemand cleveren manipuliert. Aber in der Serie...
Ist das ein Hin zu Gladiator 2?
Ja, das sind meine Gedanken gerade auch hingegangen.
Aber jetzt gerade bei Rings of Power zu bleiben, ein gutes Beispiel für das, was du sagst. Ein gutes Beispiel ist ja auch wieder Galadriel. Weil ich finde, die Verbindung zwischen Galadriel und Evil Sexy Sauron, die ist ja eh schon schlimm genug, dadurch, dass es ein zweiter Aragorn ist. Aber, ich fand ja trotzdem, dass es auf einer, wie soll ich sagen, von der Intention her eine gute Idee ist. Also, dass man das persönlicher macht zwischen Galadriel und Sauron, auch wenn das im Film gar keine Rolle mehr spielt, diese Persönlichkeit. Aber, wenn das dann so am Ende aufgelöst wird in der 1. Staffel, wie es ja aufgelöst wurde, und du dann aber in der 2. Staffel bist und gefühlt Galadriel ja gegen die Charakterisierung der 1. Staffel arbeitet. Weil ich verstehe beim besten Willen nicht. Und sie erklärt mir das ja die ganze Zeit in der Serie. Aber ich verstehe es immer noch nicht, warum sie diesen Ring trägt. Sie weiß doch, der ist von Sauron. Und sie weiß, dass das alles korrumpiert. Und trotzdem macht sie das und verteidigt das die ganze Zeit. Und Elrond ist der einzig Vernünftige von allen. Es ist wirklich, keine Ahnung, das ist so gegen den eigenen Charakter arbeiten und angeblich wegen dem Meistermanipulator.
Ja, der so krass ist, also es fehlt noch der Fake Schnurri, damit man ihn nicht erkennt. Das wäre richtig krass. So wie King Shark bei The Suicide Squad. Fake Mustache. So ich so, ja, das ist kacke. Aber ja, irgendwie ist es nicht das Jahr der intelligenten Drehbücher, wenn es um Manipulation geht. Aber darüber sprechen wir noch in einem anderen Podcast, weil
reden wir jetzt wieder über Gladiator 2?
Ja, ich habe gesagt, darüber reden wir in einem anderen Podcast.
Wir reden nächstes Mal drüber, zumindest darüber ist der Plan aktuell.
Ja. Also Rings of Power Season 2 haben wir nicht geguckt. Gladiator 2 kommt nächste Woche. Dune Prophecy will ich auch noch sehen, aber ist ja noch nicht draußen, ne?
Nee, ist noch nicht draußen, aber ich habe 4 Screener davon. Ich habe sie sogar schon seit längerer Zeit und ich bin tatsächlich einfach noch nicht dazu gekommen, sie zu gucken. Und es tut mir auch ein bisschen leid. Fand es auch ein bisschen entmutigend, dass, ich glaube, IGN hat 5 von 10 gegeben. Aber weißt du, welche Serie auch 5 von 10 gekriegt hat bei IGN? Pinguin.
5 von 10?
5 von 10 nach den ersten 6 Folgen, glaube ich.
Haben sie Lack gesoffen?
Selbst nach den ersten 6 Folgen haben sie offensichtlich Lack gesoffen. Und sie haben und, übrigens Gladiator 2
8 von 10 wollte ich gerade sagen. Und Gladiator hat einfach mal 8 von 10 gekriegt?
Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ich einfach IGN auf Instagram folge, poste ich gerne IGN-Reviews, weil das Bild einfach angenehm aufgeteilt ist, das Fazit drin steht. Ich finde das immer so als ersten Indikator ganz schön zum Teilen, merke aber immer wieder, dass zu 90% meine Meinung nicht mit dieser übereinstimmen wird. Yeah. Also immer und immer wieder. Und deswegen Dune Prophecy 5 von 10 nach, keine Ahnung, ich habe, die haben schon 6 Folgen von 8 gesehen. I don't fucking care. Ich gebe dem Ganzen eine faire Chance, wie du immer so schön sagst. Ich werde es mir bei Gelegenheit anschauen und dann werden wir vielleicht auch drüber reden. Mal schauen. Etwas, wo wir auch nur vielleicht drüber reden, aber da kann ich noch nicht so viel dazu verraten. Aber ja, sagen wir so, aus Gründen schaue ich gerade eine deutsche Serie. Die Toten von Marno hatte ich überhaupt nicht auf den Schirm. Kam vor einigen Jahren in der ARD, läuft jetzt gerade auf Netflix und kriegt in den nächsten Tagen eine zweite Staffel. Und ich bin positiv überrascht. Ich wollte nur reinschauen und bin kurz vorm Finale. Ist so ein bisschen wie das deutsche True Detective, was schon ein bisschen abwertend klingt, aber gleichzeitig auch lobend. Und so ist es auch gemeint. Also sieht sehr gut aus, ist angenehm anders geschrieben als die meisten Krimiserien in Deutschland. Und ich bin wirklich positiv überrascht. Also ganz vorsichtige Empfehlung, da mal reinzugucken, wenn ihr Lust habt auf einen deutschen Krimi. Schaut mal Die Toten von Marno auf Netflix. Ehrliche Empfehlung. Und aber worüber reden wir heute?
Wir reden heute über The Good, The Bad and The Ugly. Arcane, Agatha All Along und The Penguin. Drei Serien. Ich habe eine davon jetzt noch gar nicht die neuen Episoden geguckt, weil ich nicht dazu kam. Aber war ein Riesenfan der ersten Season. Haben wir hier sehr, sehr, sehr viel gecovert auf Nerd und Kultur in unserem allerersten Jahr. Ja. Das ist Arcane. Aha. Agatha All Along fehlt mir nur die allerletzte Episode. Aber weil ich es abgebrochen habe, ist das ja schon so ein Fazit in sich. Also wenn du mir jetzt nicht sagst, dass das Finale wirklich 180 Grad macht und auf einmal grandios ist, ist es nicht meine Serie, muss ich sagen. Und generell, wenn eine Serie mich 7 Episoden kalt lässt und es nur eine gute Folge gibt, würde ich trotzdem sagen, das ist nicht meins. So, also würde ich einfach, ich sag nicht, dann ist es objektiv scheiße, ich sag, dann ist es nicht meins, damit all die Leute, die jetzt wieder anfangen zu meckern, checken, dass jede Kritik übrigens subjektiv ist. So, hör, du bist gar nicht so.
Das
du bist,
muss ich ja auch jedes Mal erzählen.
Das ist so krass. Sagen, ist du, ernst. Du bist gar nicht objektiv im Kritisieren. Ja. Ich so.
Mein Lieblingsargument ist, das ist aber nur deine Meinung. Ich so, ja, wessen denn sonst?
Ja,
meine Mutter
sonst?
Oder was?
Ja, also, das ist so krass. Und The Penguin habe ich schon ein Video draußen auf meinem Kanal. Boah, ich hätte gerade fast gesagt, ich habe fast gesagt, ich habe ein Video raus auf Moviepilot. Es ist irgendwie heute passiert. Da habe ich alle Episoden gesehen und wer allein meine Überschrift sieht, der weiß, wie ich zu der Serie stehe. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an mit Arcane, weil Season 1.
Ja. Nur als Präambel dazu. Wir werden über all diese Serien jetzt erstmal spoilerfrei reden, weil das ist jetzt so ein durchmischter Podcast. Da können wir jetzt nicht groß spoilern, außer bei Pinguin. Deswegen werden wir Pinguin als allerletztes besprechen. Da machen wir dann nach dem spoilerfreien Teil, der definitiv ein Empfehlungsteil wird, The Good, The Bad and The Ugly deutet es ja auch schon an. Wobei, nee, warte mal, er ist ja The Ugly, als der Pinguin ist. Na egal, wir haben da dann einen fetten Spoiler-Part, weil da gibt es viel, viel zu reden.
Arcane, die erste Season, habe ich ja auch krass genossen damals. Wir hatten ja dann Podcasts zu, mehrere Podcasts hatten wir dazu. Ich glaube, wir haben zu jedem Part einen Podcast gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es kam damals auch in 3 Parts in Abständen raus.
Ja.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass das damals so war. Du hast mich richtig genötigt, die Serie zu gucken damals.
Ja, ja.
Mir hat die richtig gut gefallen. Dir hat sie noch besser gefallen, aber ich fand sie nichtsdestotrotz. Also ändert ja nichts daran, nur weil du sie noch geiler findest. Das ist, ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Peacemaker. Peacemaker war für dich eine der besten Serien aller Zeiten. So weit würde ich nicht gehen. Bedeutet aber
Lieblingsserien. Ich glaube, die besten Serien würde ich sogar selber nicht unterschreiben.
Ja,
aber Lieblingsserien ist ja was völlig anderes.
Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand Peacemaker mega geil. Also, ich fand es nur nicht so geil wie du. Was aber auch schwierig ist, daran zu kommen an das Level von, wie geil du es findest. Und ähnlich ist es bei Arcane. Ich muss allerdings sagen, es ist jetzt 3 Jahre her, dass Arcane rauskam. Und ich habe die Befürchtung, dass ich Season 1 nochmal gucken muss, weil ich glaube, ich werde nicht mehr direkt reinkommen, weil ich weiß, dass damals extrem viel passiert ist. Es war ja sehr plot-heavy und sehr charakter-heavy. Und es ist halt 3 Jahre her. Und ich glaube, mein Siebhirn. Ich weiß, dass das letzte Bild war, dass eigentlich Friedensverhandlungen waren zwischen Piltover und diesem Untergrund. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Wie heißt der?
Der Untergrund selber.
Ja.
Oh Gott.
Siehst du?
Das weiß ich nicht. Weil sie reden immer von unten. Deswegen bin ich gerade selber perplex. Down there und so, weißt du?
Ja, okay, da gibt's bestimmt.
Also Piltover ist eigentlich die ganze Stadt, glaube ich.
Ja?
Ja, und Piltover hatte halt Friedensverhandlungen mit den anderen Reichen, glaube ich.
Genau, und da gab es gerade eigentlich so Annäherungen zwischen den beiden Fraktionen. Aber wenn ich mich nicht irre, war das letzte Bild, dass Jinx mit dem Raketenwerfer diese Zeremonie wortwörtlich platzen lässt.
Ja.
Ich meine, dass das das letzte Bild von Season 1 war.
Ja, ich merke gerade, dass entgegen meiner Spoiler-Entwarnung du natürlich.
Nee, das ist Season 1. Das ist Season 1, das ist 3 Jahre her.
Es gibt auch noch Leute, die das nicht gesehen haben, aber das Gute ist, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, habt ihr auch keine Ahnung, wovon wir gerade geredet haben. Piltover, ja. Jinx, was? So viel kann ich schon mal dazu sagen. Also mir wurde von jemandem gesagt, der die erste Staffel noch besser findet als ich, und ich finde Arcane erste Staffel schon möglich unglaublich gut, dass man ja keinen Rewatch bräuchte. Es gibt auch einen Rückblick, einen 2-minütigen ungefähr, der davor geschaltet ist auf Netflix. Und dadurch, dass es ja auch eine der meistgesehenen Netflix-Serien der letzten Jahre ist, eine der bestbewerteten Serien der letzten Jahre weltweit, könnte man auch davon ausgehen, dass das wirklich nicht notwendig ist, weil es bleibt ja im Kopf. Jetzt ist aber Arcane Staffel 1, wie du schon gesagt hast, 3 Jahre her. 3 Jahre bei einer Character-Heavy-Serie. Und trotz des Rückblicks war ich ganz schön aufgeschmissen in den ersten 1,5 Folgen von den dreien. Also die ersten 3 haben sie wieder in Akt 1 rausgebracht und es gibt 3 Akte. Dann ist auch die Serie vorbei.
Die
Serie ist vorbei. Okay. Das haben sie schon angekündigt. Das finde ich auch sehr ballsy bei so einer super erfolgreichen, unfassbar gut gemachten Serie. Von vornherein zu sagen, wir haben halt eine Story für genau diese 2 Staffeln und das war es dann aber auch. Und das finde ich sehr ballsy und sehr toll und auch gut, auch krass zu wissen einfach. Und also ich würde jedem empfehlen, wirklich einen Rewatch zu machen vorher. Und das ist ja auch nichts, was wehtut. Also ich habe jetzt angefangen mit den ersten 3, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich die Zeit finde, werde ich die erste Staffel nochmal rewatchen in Ruhe. Auch weil ich jetzt nochmal Lust gekriegt habe durch diese 3 Folgen. Weil so viel kann ich sagen, alle anderen Sachen, die mir gesagt wurden, die stimmen definitiv. Mir wurde schon von mehreren Seiten gesagt, es sieht noch besser aus als die erste Staffel. True. Das muss man auch erstmal schaffen, dass der Look noch besser ist. Ich finde, es ist auch mehr Game of Thronesy, als es davor eh schon war. Gerade so Ende der 3. Folge war ich wirklich, saß ich on the edge of my seat, wie man so schön sagt, und wollte wissen, wie es weitergeht. Also wie sich die Fraktionen da gegenseitig verraten, ist schon sehr geil. Man muss aber gleichzeitig dazu sagen, das ist eine so on-the-point-Serie, die wirklich jede Sekunde zu füllen weiß, sinnvoll. Also es ist ja wirklich, every frame a painting trifft ja dann auch auf das Pacing zu. Also dass du kannst jedes Bild, jeden Screenshot könntest du an die Wand hängen in der Serie. Jetzt in der 2. Staffel sogar noch mehr als in der 1. Und gleichzeitig ist keine Sekunde verschwendet, weil bei Animation macht man das ja, wenn es geht, gerne, weil der Aufwand ja so groß ist bei Animation. Selbst bei 3D-Animation, die Rendering-Zeiten sind so groß, dass man wirklich versucht, on point zu sein. Und das ist die Serie sehr, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass teilweise Bündnisse, die halten nicht mal eine Folge. Die sind am Anfang der Folge, ist das Bündnis klar, am Ende der Folge ist es schon wieder kaputt. Also okay, bei euch passiert wirklich viel in 40 Minuten. Aber es ist immer noch nachvollziehbar kaputt und das verlässt mich deswegen nicht ganz. Was mir noch aufgefallen ist oder ich einfach nur falsch in Erinnerung habe, der Musikvideostil ist noch mehr.
Also, das war ja, das Einzige, was mich in Season 1 manchmal so rausgeholt hat.
Dass es zu viel Musik würde es waren. Ich kann dir sagen, gefühlt in der zweiten noch mehr.
Und die Musikwahl ging mir häufig auf den Keks.
Ich glaube, die Musikwahl ginge mir auf den Keks, wenn das in meiner Playlist, in meiner Spotify Dein Mix der Woche Playlist wäre. Ich muss aber zugeben, diese Musikvideos sind ja so geil geschnitten. Jetzt finde ich es geil. Also wenn ich es dann so sehe, weißt du, Bild, Ton, Geschichte, wenn das so zusammengeschnitten ist wie in Arcane, finde ich jedes dieser Musikvideos cool. Das Problem ist nur, jede Folge hat mindestens drei. Also früher hatten sie, glaube ich, eine, vielleicht zwei, aber jetzt war es wirklich drei. Das ist schon viel, aber es ist unglaublich gut inszeniert und, wie ich schon gesehen habe, natürlich sehr clever, weil es sehr gut für Social. Du kannst wirklich, also es sind wirklich immer Ausschnitte davon, sehe ich immer und immer wieder verbreitet auf Social Media. Und kein Wunder, weil sie funktionieren so gut. Sie sehen gut aus, sie haben eine tolle Stimmung. Und bessere Werbung kannst du dir gar nicht vorstellen für so eine Serie. Ich bin wirklich überrascht und beeindruckt. Und Jinx ist immer noch der Scene-Stealer. Jetzt, wo ich auch weiß, dass es die Hauptdarstellerin aus Fallout ist, finde ich sie von der Stimme her noch faszinierender als vorher. Weil jetzt habe ich irgendwie noch mal, keine Ahnung, jetzt weiß ich das Voice-Acting noch mehr zu schätzen, obwohl das schon immer geil war in Arcane. Also in der englischen Sprachfassung. Für die deutsche kann ich nicht sprechen.
Hayley Steinfeld ist ja auch. Hayley Steinfeld ist Vi.
Sie ist Vi, ne? Genau.
Ja, ja.
Und Jinx ist eben die, ach, wie heißt sie denn nochmal? Die aus Fallout eben.
Ja, ja, die Hauptrolle.
Die Hauptrolle. Und nee, das ist alles großartig. Warte, der Credit wegen schaue ich jetzt schnell nach, weil das ist alles andere ist jetzt nicht gerecht. Silco fehlt ja natürlich, das ärgert mich, weil das ist meine Lieblingsfigur aus der ersten Staffel. Ella Purnell war es. Ja, ansonsten, ich kann es nur empfehlen, aber ich muss dir auch empfehlen, du musst die erste Staffel nochmal rewatchen dafür. Das heißt, du musst dir doch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Es werden gerade wöchentlich immer drei Folgen released, aber ich freue mich richtig drauf. Ich glaube, ich werde da jedes Wochenende up-to-date sein, weil ich es wirklich unfassbar gut gemacht finde wieder.
Weißt du, was ich dir empfehlen muss?
Was?
NordVPN und damit Werbung.
Ich habe ja schon NordVPN, mir muss es nicht empfehlen, aber wir empfehlen es euch gerne. Yeah. Euer virtuelles, privates Netzwerk NordVPN. Wie funktioniert NordVPN, Yves?
Ja, NordVPN verbirgt deinen digitalen Fußabdruck. Also Markus' Lieblingsfeature ist ja Geoblocking. Wofür benutzt du das, Marco?
Naja, also ich mag das weltweite freie Internet, aber ich kriege das halt leider nicht immer. Es ist sehr oft daran gebunden, wo ich gerade bin. Und ich benutze NordVPN, um Geoblockaden zu umgehen, um zum Beispiel Streamingdienste in anderen Ländern nutzen zu können oder jetzt gerade beim Gaming, gutes Beispiel, auf anderen Servern spielen zu können als in Europa. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn ich auf Reisen bin und möchte aber mit meinen Freunden spielen oder etwas gucken, was ich bei meinem Streaming-Anbieter in Deutschland nur kriege, wie die Toten von Marno zum Beispiel, dann kann ich natürlich NordVPN aktivieren und dann auch im Ausland diese Dinge schauen.
Ja, und über unseren Link nordvpn.com/nerd und Kultur kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket, also die Zwei-Jahres-Pakete, Basis, Plus oder Ultimativ. Jeder Zwei-Jahres-Plan NordVPN bekommt 4 Bonusmonate obendrauf. Das könnt ihr nur über unseren Link in den Shownotes tun oder ihr benutzt unseren Gutscheincode Nerd und Kultur. Im Gesamten habt ihr dann auch 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und damit Werbung Ende und sprechen wir über Agatha All Along, denn Down, Down in die Langeweile war das für mich.
No.
Aber für dich war das. Aber für dich war das super. Und
Nicht super.
Okay. Nein. Also, das ist eine Serie, die ich zumindest. Wie viele gab es? 8 Folgen? 8 Folgen, oder?
Neun. Dir fehlt wahrscheinlich nicht die letzte, dir fehlen die letzten 2. Aber das war eine Doppelfolge.
Ja, dann fehlt mir das Finale. Also. Nee.
Darf ich dir eines sagen? Mhm. Du verpasst damit den großen Plot-Twist. So viel muss ich sagen. Es gibt nochmal einen großen Plot-Twist.
Was? Ja, den kann ich jetzt hier nicht sagen. Den musst du wieder nachsagen.
Ich kann ihn dir danach sagen. Ich finde eigentlich ein offensichtlicher, wenn man drüber nachdenkt. Es hat aber umgekehrt witzigerweise dazu geführt, dass ich 7 Folgen lang gesagt habe, boah, das ist unlogisch und das ist ja Quatsch. Das ist doch alles totaler Blödsinn und na, das passt nicht zum MCU. Und dann sehe ich das Ende und denke, dann sehe ich den Twist und denke so, so gefällt es mir deutlich besser. Also
Also den einen großen Twist.
Ja, den kennst du natürlich.
Nee, es gibt zwei Twists. Zwei Twists mit unterschiedlichen Figuren, die ich beide kenne.
Nee, aber die sind beide, die meine ich nicht.
Okay, gut.
Ich würde sogar sagen, der eine Twist, also, was ist es jetzt?
Ja, wenn ihr nicht ankommt,
könnt es nicht verraten. Ihr könnt es wirklich nicht sagen. Das eine Ding ist eher etwas, auf das ja auch gewisse Marvel-Fans bestimmt schon seit 10 Jahren warten.
Ja.
Ich finde ihn eigentlich egal, es sei denn, er wird irgendwann mal mit auf Deadpool treffen. Das wäre spannend.
Ja, das wäre spannend.
Und dann finde ich das umso cooler, was Agatha All Along gemacht hat. Was ich an Agatha All Along schon mal schätze, ist, dass es eine Serie ist, die nicht wichtig fürs MCU ist. Sie ist erstmal nicht wichtig, sondern sie existiert einfach in diesem Spooktober für mich. Also sie ist im Spooktober rausgekommen, Oktober rausgekommen, rechtzeitig zu Halloween in Doppelfolge geendet. Und ich finde, genau da passt auch diese Serie gut rein. Sie hat für mich so als wöchentliches, oh, da gucke ich rein, gut gepasst. Jede Folge war zu lang, definitiv. Also jede Folge hätte man 10 Minuten rauskürzen können und dann wäre sie viel, wie soll ich sagen, viel stringenter gewesen und viele Dialoge hätten sich nicht die ganze Zeit wiederholt. Das hätte ich nicht immer gebraucht. Hätte ruhig ein bisschen cleverer sein können. Ich mochte aber die Stimmung, auch die Stimmung gegen Ende. Anders als du eingeleitet hast, finde ich den neuen Song. Weil Agatha All Along, der Song kommt leider überhaupt nicht vor, was auch ein bisschen verschwendet ist, aber der neue Song Down, Down, Down the Road, Down the Witch's Road ist wirklich ein Song, den ich selbst unter der Dusche gerne trelle. Ich finde den fantastisch und ich finde es auch toll, wie die Serie auch in den letzten Folgen nochmal mit diesem Lied umgeht. Auch das ist sogar Teil eines weiteren Plot-Twists. Also das finde ich
aber,
wirklich
aber cool. So weit war ich auch schon, dass dieser Song sogar nochmal eine Bedeutung...
Nee, noch weiter.
Oh Gott.
Es ist wirklich, und ganz ehrlich, das finde ich nicht schlecht. Da merkt man, das war die Grundidee. Und man muss ja der Serie auch zugute halten. Die hatte ja wirklich eine schlimme Drehbuchphase anscheinend. Die haben sehr oft alles nochmal umgeschrieben und haben sehr oft sehr viel nachgedreht. Ich finde, das sind Sachen, die merkst du gar nicht so sehr. Also in der Serie selbst. Jetzt, wenn man es weiß, dann erklärt das ein bisschen, warum auch das Storytelling ein bisschen chaotisch ist. Aber ich finde, an für sich merkt man das nicht so, weil das in diesem Hexenchaos auch so ein bisschen untergeht. Und für mich ist Agatha All Along in der Gänze eine der definitiv besseren MCU-Serien, eine der besseren Realserien auf jeden Fall, in der besseren Hälfte. Es gibt eine Folge, die hat sogar richtig abgeräumt auf IMDb mit 9,2. Mittlerweile ist sie bei 9,1. Also dass sie aber auch nach 3 Wochen nur um eine Kommastelle gefallen ist. Ist ein gutes Zeichen. Die sind bei 9,1. Ich verstehe auch, warum die so gut ankommt. Ich finde sie gar nicht mal so gut wie diese 9,1.
Welche ist das?
Es ist die, ich glaube, die hast du noch gesehen. Das ist die siebte, glaube ich. Das ist die, in der sich am Ende der Turm umdreht, ohne zu viel zu verraten.
Ja.
Die kam sehr gut an. Ich verstehe das aus einer emotionalen Sicht. Ich fand es cool inszeniert. Die Folge war erst recht viel zu lange. Aber... Naja, das gegen Finale war es eigentlich auch okay, glaube ich. Also wenn man mal IMDb-Bewertungen heranzieht. Man kann natürlich auch 1000 andere Bewertungen heranziehen. Das Interessante ist bei sowas immer, umso länger eine Serie läuft, umso eher wird sie ja nur noch bewertet von den Leuten, die ja dran geblieben sind. Mhm. Weil es gibt halt auch einfach ein bestimmtes Publikum dafür. Machen wir uns nichts vor. Und so ist es ja auch bei Agatha All Along. Ich kenne auch Leute, die feiern das absurd, wie diese Serie war. Und das ist auch ehrlich gesagt verständlich, finde ich. Weil sie gerade gegen Ende auch nochmal schön anzieht. Ich sehe gerade, das Finale ist gar nicht so gut bewertet, wie ich es sehe. Ich finde das Finale richtig gut eigentlich. Ich finde es gegen Ausgang war es halt so, jetzt geh endlich zu Ende. Und jetzt das auch noch, hä, wirklich? Und es lässt natürlich ein bisschen die Tür auf für eine zweite Staffel. Eigentlich sehr. Man könnte aber genauso gut sagen, ja gut, das muss man nicht weiter erzählen. Es ist egal, ob man das jetzt weitererzählt oder nicht. Ich würde es mir fast wünschen, wenn sie es weitererzählen. Aber es muss auch nicht sein. Und insgesamt fand ich es ganz cool. Also ich würde empfehlen, wenigstens mal reinzugucken. Ich glaube, das ist was für Fans von Sabrina, für Fans von Wednesday. Gerade für MCU-Fans, denen nicht wichtig ist, dass immer alles das große Ganze befüttern muss und die Welt muss untergehen. Finde ich das eigentlich einen ganz angenehmen Ausflug in ein anderes Territorium. Und du hast ja auch so schön gesagt, die Serie ist einfach zu spät. Die hätte halt vor 2 Jahren kommen müssen.
Da hatte sie halt noch Momente.
Oder wenigstens nach nach
Multiverse Madness.
Multiverse of Madness, aber es ist auch 2 Jahre her, oder?
Ja, stimmt, ist auch 2 Jahre her. Ja, bei mir ist es so, Ich mochte tatsächlich die erste Season von dieser Sabrina Netflix-Serie, weil du die erwähnt hast. Also es ist für mich nicht zwingend, wenn man Sabrina mag, mag man das, weil die erste Season von Sabrina fand ich super.
Ja, aber hast du weitergeschaut?
Nee, aber es lag, ja, aber ich, die zweite habe ich abgebrochen, weil es war mir einfach nur noch so.
Ja, aber stell dir vor, du wärst jemand, der die zweite Staffel feiert. Dann hätte ich gesagt, dann ist Agatha All Along war auf jeden Fall was für dich.
Weil die zweite war mir jetzt fast nur Soap-Opera-Quatsch.
Ich habe auch die zweite übrigens abgebrochen. Ja, tatsächlich, ja. Ich habe so richtig die Lust daran verloren. Ich glaube, man hat auch gemerkt, dass es, niemand hat mit diesem Erfolg gerechnet. So ein bisschen.
Hast du, aber ich habe mir mal den Comic durchgelesen, auf dem das basiert. Der ist ja mega. Aber der ist ja richtig düster. Also.
Ja, aber hast du auch kapiert, zu welcher Serie Sabrina auch gehört?
Ja, Riverdale.
Riverdale habe ich eine Staffel lang geschaut. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Ich glaube, das war mein zweites Twilight.
Ja.
Es war sehr Twilight-ig.
Na, um jetzt zurückzukommen auf Agatha All Along, ich finde es ja eigentlich cool, dass Marvel jetzt auch so in diese Sachen geht und so in Genre-Stories. Ich finde, die haben das sogar ganz cool gemacht mit Michael Giacchinos Regiedebüt. Ich mochte Werewolf by Night ganz gerne. Also ich finde, das ist so, für mich ist das das unterschätzteste Marvel-Projekt, das es überhaupt gibt. Weil es reden kaum Leute darüber, aber alle Kritiken waren eigentlich positiv. Es gab, ich höre nicht, dass Leute sagen, oh, mega geil, aber ich höre nicht, dass Leute im Gesamten darüber sprechen. Positiv, negativ, Leute reden irgendwie nicht mehr darüber.
Da gibt es aber noch zwei andere Sachen, die ich dir nennen würde. Das eine ist, habe ich selbst nicht gesehen, Hitmonkey, muss ich noch gucken, ist aber auf Disney Plus schon, habe ich gesehen.
Aber zählt es zum MCU?
Das ist auf jeden Fall ein offizielles Marvel-Ding. Und, ja, und ein Multiversum zählt alles dazu.
Ja, mich. Okay.
So. Und also es ist kein Sony-Ding oder kein Fox-Ding. Deswegen ist es für mich schon mehr ein Marvel Studios-Ding, so rum. Und das ist das eine. Und das andere ist Legion. Also wenn mich Agatha All Along auch an eines erinnert hat, dann dass eine der allerbesten Marvel-Serien jemals, die ja jetzt nur indirekt zum MCU gehört, weil sie eigentlich auch schon nur indirekt zum X-Men-Universum gehört. Weißt du, dadurch, dass du Audrey Plaza in beiden hast, also ihre Figur in Agatha All Along ist ja offensichtlich ein Abziehbild von dem, was sie in Legion gemacht hat.
Ja, also ich, für mich war das einfach nichts. Ich bin nicht in die Charaktere reingekommen, es war mir zu sehr. Die erklären sich die ganze Zeit diese Regeln gegenseitig das ist eine Violation von unserem Bullshit und deswegen muss das passieren und keine Ahnung. Und dann, es ist der nächste Panic Room oder Escape Room und ich war raus. Ich muss sagen, Catherine Hahn ist ja cool in der Rolle und die hat auch, aber die hat mir viel mehr Spaß gemacht in Wanda. Irgendwie, ich finde, die kann keine eigene Show tragen. Ist nur mein Empfinden. Und der Rest des Casts, das sind halt Abziehbilder von Charakteren. Das sind für mich leider keine richtigen Charaktere, weswegen ich nie eine richtige Bindung aufbauen konnte. Positiv will ich natürlich auch ein, zwei Sachen sagen. Ich fand's erfrischend, dass es in der Serie endlich mal wieder sowas wie einen Look gab. Also es hat sich nicht mehr angefühlt wie einfach nur The Volume und grauer Hintergrund und so farblos, räudig. Die hatte definitiv eine eigene Identität. Das muss man heutzutage im Marvel-Bereich loben, finde ich. Es gab hier und da ein paar interessante praktische Effekte. Da gab es zum Beispiel mal ein Monster und so. Das sah ganz nett aus. Ansonsten, ich kann mit dem Song auch nichts anfangen und jedes Mal, wenn die schon wieder angefangen haben zu singen, dann dachte ich mir, oh nee, lasst es sein, bitte. Und ich finde, die Chemie zwischen den Figuren war leider auch nicht wirklich vorhanden und es hat sich für mich einfach nur gezogen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, aber was wollt ihr eigentlich von mir? So. Und also, ich weiß, für viele funktioniert's und ey, wirklich, wenn es für euch funktioniert, all power to you. Bei mir hat es leider vorne und hinten nicht gezogen. Das Einzige, was bei mir gezogen hat, war die erste Episode, wo wir aber überraschenderweise, weil sie noch ein Afterthought ist von WandaVision, wo du auch nochmal siehst, wie sie durch all ihre unterschiedlichen Personas switcht und so. Und wo wir mit dieser Crime-Show anfangen, das fand ich schon ganz nett. danach hat mich die Serie leider voll verloren.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das Finale komplett umreißen wird, aber ich glaube, dass dir der Plot-Twist gefallen würde. Ich kann ihn dir natürlich erzählen, ich werde das versuchen, möglichst spannend zu erzählen, wenn der Podcast vorbei ist. Oder du guckst es dir halt vielleicht doch nochmal an, weil ich mochte den, der ist auch angelehnt, aber natürlich wie so vieles Gutes in der Serie, es ist halt geklaut woanders. Wie auch so einiges ja geklaut ist. Also, aber selbst das ergibt jetzt, ich will nicht so viel verraten. Ich mag das Ende. Ich bin aber bei dir, wenn mein Charakter nichts anfangen kann, ist schwierig. Bei mir war es so 50-50. Ich fand die Hälfte in der Konstellation sehr lustig, auch wie sie miteinander reden. Also gerade die Dialoge untereinander fand ich eher eine der Stärken, die Charaktere selber eher eine der Schwächen. Catherine Hahn ist halt für das, was sie geschrieben bekommen hat, fantastisch mal wieder. Liebe Catherine Hahn, aber sie funktioniert halt besser, wenn du sie einer Wanda gegenüberstellst.
Ja.
Wenn du sie einem normalen Charakter, in Anführungsstrichen, und das war auch schon eine verrückte Hexe, wenn du sie einer anderen Figur, die ihr entgegengesetzt ist, gegenüberstellst, und das war in der Serie nicht immer so. Und das ist halt schwierig.
Ja, ja, also das ist halt auch das Ding. Es hat mir so ein bisschen die Balance gefühlt. Die waren alle recht ähnlich. So, für mich waren die alle, du bist die Hexe, die so ist, du bist die Hexe, die so ist. Ich so, okay, ist mir scheißegal. Und ich bin echt so krass nicht damit warm geworden. Und das Krasse ist, ich wollte sogar damit warm werden, weil mich kriegst du mit Hexengeschichten und mit allem. Deswegen Werewolf by Night fand ich ja damals wirklich ziemlich cool. Gerade für Marvel-Verhältnisse und gerade für Kreativ-Verhältnisse bei Marvel hatte ich echt meinen Hut davor gezogen, dass sie gesagt haben, wir machen das wirklich so, wir ziehen das wirklich so durch und auf. Und WandaVision fand ich ja auch super, das ist für mich eine der besseren Marvel-Serien, zusammen mit Hawkeye und Loki. Das sind so die drei MCU-Serien, die ich wirklich mag. WandaVision, Hawkeye und Loki sind für mich die drei Serien. Falls wir jetzt noch X-Men 97 dazuzählen, ich bin jetzt gerade nicht von den animierten Serien ausgegangen, aber einfach den Live-Action-MCU-Serien sind es die drei. Ja. Hawkeye ist bei mir mittlerweile eine Weihnachtstradition sogar geworden. Also ich finde das mega putzig irgendwie. Loki war schön subversiv. Und WandaVision, ich mochte halt die Idee mit den unterschiedlichen Sitcoms und Paul Bettany und gerade Elizabeth Olsen. Die ist halt, also die Frau ist eine Powerfrau.
Gibt's nicht auch ganz frische Gerüchte, dass Hawkeye eine zweite Staffel bekommen könnte?
Ich weiß es nicht.
Das habe ich gelesen, aber das bei Marvel-Gerüchten, das ist oft wirklich gewürfelt, hat sie alle im Keller gewürfelt.
Ja, also die Sache ist die, ich habe ja auch den Graphic Novel zu Hause, auf dem diese Iteration von Hawkeye basiert. Den will ich dir auch irgendwann mal zukommen lassen, weil es ist nicht nur einer der besten Marvel-Comics, es ist für mich einer der besten Comics, die ich je gelesen habe.
Wie heißt der nochmal?
Der heißt einfach Hawkeye, aber ist von Matt Fraction. Der hat auch einen der beliebtesten Iron Man geschrieben und so weiter. Und er hat Hawkeye wirklich redefiniert darüber. Und es ist im Grunde genommen ist auch voll was für dich, weil es ist sehr John McClane. Es ist sehr der Everyday Guy. Es ist der Avenger, der nur ein Typ ist.
Und ich sehe es gerade, es sieht auch sehr anders aus, als Marvel normalerweise aussieht in den Comics.
Ja, yeah, das Coole ist, der Comic hat sogar zwei Illustrationsstile. Das bedeutet, die Hauptstoryline ist ja Clint Barton, aber Kate Bishop ist an seiner Seite. Aber ab einem gewissen Punkt gehen die beiden mal kurz getrennte Wege und dann sind ihre Kapitel anders gezeichnet als seine. Weil sie führt ein wesentlich fröhlicheres Leben als er. Und das sieht man auch in der Zeichnung. Und es gibt ein Kapitel, das ist aus der Sicht des Hundes. Und es ist krass witzig, in den Kopf von diesem Hund reinzugehen, diesem Pizza Dog. Also,
sieht er da nicht alle Farben? Ist ja doch logisch.
Nee, es sind einfach immer nur Sprechblasen mit Symbolen. Sowas wie er denkt, hier kriegt er was zu essen oder sonst. Es ist ganz witzig gemacht. Und
Ich sehe es gerade. Ja, das sind Ausrufezeichen und sowas.
Ja, also das ist wirklich, da gibt's auch krass viele Essays auf YouTube zu diesem Graphic Novel. Die sind alle klasse. Das
sieht wirklich gut aus.
Ja, ich habe den verschlungen. Ich habe den mir geholt und habe den in einer
Nach Zugfahrt, oder vor der Serie?
Nach der Serie. Und da muss ich halt auch sagen, wieso häufig die Vorlage ist so viel besser. Also die Vorlage ist so geil. Das ist jetzt ohne Spaß, das ist da oben bei mir mit ein paar der besten Comics, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Mhm. Und ich empfehle das jedem. Wenn ihr wirklich mal eine coole Clint Barton Story lesen wollt, holt euch das. Es gibt's als Gesamt-Graphic Novel. Ich habe mir das Ding bei eBay geholt.
Ich muss auch zugeben, das sieht auch wirklich aus wie ein Novel, den ich mir ins Regal stellen würde.
Ja, ja,
ich
glaub, das, der steht
bei mir tatsächlich, der kommt jetzt auf meine Wishlist. Das ist, also nicht Wishlist, also bitte kauft mir nichts. Ich habe nur so eine Merkliste halt auf Amazon.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der dir gefallen würde. Und übrigens, was dir auch gefallen würde, was ein super Übergang ist, das ist was ich wirklich, es gibt selten, dass ich sage, dass ich verlange, dass du einen Comic liest, aber den musst du lesen. Und das ist The Long Halloween. Mhm. Der zählt ja zusammen mit The Killing Joke als Batmans bester Comic.
Ja, da fehlt mir noch.
Und er passt sehr zu der Story, über die wir jetzt reden, beziehungsweise dem Universum, über das wir reden. Und zwar das Matt Reeves Gotham-Universum. Weil jetzt sind wir bei The Penguin angekommen. Mhm. Colin Farrell ist zurück nach seiner wirklich verrückten Performance, seinem verrückten Make-up in The Batman, einen Film, den wir über 2 Stunden lang auseinandergenommen haben in diesem Podcast. Ich glaube, du und ich, wir lieben den immer noch, oder? Mhm. Bist du noch bei mir oder packst du Sachen auf die Watchlist?
Gleich, ich versuche ein bisschen zu multitasken, was nicht leicht bei mir ist.
Hast du jetzt echt Hawkeye raufgepackt?
Ja.
Und du hast mich
überzeugt, die Bilder haben mich überzeugt, der Style ist sehr schön. Sehr kreativ vor allem. Also es ist sogar so eine nüchterne Bauhausstil Anordnung der Panels, dass ich wirklich hooked bin.
Ist einer der besten Comics, die ich je gelesen habe. Ohne Spaß. Ich finde den großartig. Empfehle ich dir, aber The Long Halloween solltest du als Batman-Fan und erst recht als Fan von Matt Reeves Batman, solltest du gelesen haben.
Ja.
Davon kannst du ja
das
auch.
Das habe ich schon lange gehört und vor allem The Batman macht ja noch mehr neugierig darauf, weil er ja so viele Motive aus Long Halloween vereint. Und jetzt ist es sogar, und das ist ja kein Spoiler, weil das Prämisse der Serie ist, Penguin, The Hangman aus Halloween spielt eine große Rolle. Er spielt eigentlich die Rolle, die Antagonistenrolle.
Du kannst ja mal, wenn du ohnehin dir Mad Fractions Hawkeye anguckst, kannst du mal auf Bilder gehen und dir auch Panels angucken zu The Long Halloween.
Ja, kenn ich schon.
Das ist sehr noirig.
Ja, klar.
Aber das ist ja genau das, was
The Batman.
Was Matt Reeves einfangen wollte. Mhm. Und wir lieben den ersten Film. Fun Fact, ich habe den ersten Film auch gestern wieder geguckt.
Ich habe noch drüber nachgedacht, weil der nicht mehr lange auf Netflix ist, habe ich gesehen. Der ist nur noch bis zum, wir haben heute
14.
Tag der Aufnahme, 14.
Oh, ich glaube,
November.
Nee, 18. glaube ich.
Bis zum 18. Ja. Also jetzt haben wir den 14. und bis zum 18. ist es noch auf Netflix. Also das heißt, eilt euch. Ich glaube, ich habe ihn aber schon lange auf Amazon Prime gekauft, bräuchte aber eigentlich eine 4K Blu-ray davon. Also wenn ein Film eine 4K Blu-ray braucht, dann ist es einer der visuell besten Filme der letzten Jahre, The Batman.
Ja, ich hab den auf Blu-ray. Also, da habe ich mir direkt geholt, als der rauskam. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. So, und ich liebe den ohne Ende. In gewisser Hinsicht ist es der Batman-Film, den ich immer sehen wollte. Und das Gotham City, das ich immer sehen wollte. Was Matt Reeves hier gelungen ist und was ihm gerade auch gelingt mit The Penguin, ist es ein im Grunde genommen cinematisches Universum auf die Beine zu stellen, ohne dass es sich anfühlt wie, wir machen jetzt ein Franchise. Es ist einfach ein sehr akkurates Gotham City. Es fühlt sich an wie ein gelebtes Gotham City. Mhm. Und weil der Film, also The Batman, halt auch so 3 Stunden lang war, finde ich es auch geil, dass der so bevölkert wird von so vielen Charakteren aus dieser Welt, die wirklich immer zum Vorschein kommen, wenn es der Plot auch wirklich hergibt und nicht, ey, wir brauchen dort noch den rein und das. Es ist eigentlich die Antithese zum MCU. Mhm. Eigentlich ist es die absolute Antithese zum MCU, wo mittlerweile Crossover auch gar nichts Besonderes mehr sind, weil jeder taucht überall auf und das ist einfach nur so, weißt du. Das ist das Gegenteil. Ich fand's cool, dass Batman Detective war, aber egal, das haben wir alles besprochen in unserem ellenlangen Podcast zu The Batman.
Ja.
Aber gleichzeitig war ich einer von denen, der diesem Projekt, über das wir heute reden, krass skeptisch gegenüberstand. Weil die Trailer haben mich nicht gekriegt. Trailer zu The Penguin fand ich so, ja, sieht halt aus wie eine Gangstershow, mal gucken. Wow. Also was ich bekommen habe, ist ein Charakterporträt, eine Gangstershow, gleichzeitig genügend Thriller und Noir-Elemente noch drin und Noir-Tropes, also von der Femme Fatale, von dem düsteren Background, vom dem Aufsteigen gewisser Leute und so weiter. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Colin Farrell ist noch besser. Und eine Sache, vor der ich Schiss hatte, weil diese Falle tappt Marvel andauernd und auch Disney generell mit Star Wars, ist, oh, wir geben jetzt einem Bad Guy eine Show. Ist er eigentlich nur ein missverstandener Held oder putzig? So wie Boba Fett oder so wie Loki oder so wie Agatha. Und wir gucken uns diese Serie an. Nein, der Typ ist definitiv ein Bad Guy. Und ja, die Performances sind krass. Christine Milioti kriegt ja sowieso alle Lobesreden gerade. Und zu Recht. Zu Recht.
Ja. Sie ist eigentlich eine perfekte Harley Quinn. Also perfekt. Also mir ist immer wieder dieses Bild der Harley Quinn nicht aus dem Kopf gegangen, dass sie auch eine super Harley Quinn für das Batman-Universum gewesen wäre. Aber so haben wir einen perfekten Hangman gekriegt. Ich bin auch sehr happy. Generell eine der großen Stärken dieser Serie, eigentlich sind alle Figuren durchgehend gut besetzt. Keine einzige Fehlbesetzung fällt mir ein. Außer, dass der Psychiater ein bisschen komisch ist, aber gleichzeitig ist seine Figur halt ein bisschen merkwürdig. Deswegen passt es schon wieder. Ich finde generell, dass diese Serie es sehr gut schafft, dass immer eine Szene, in der eine Frau die Hauptrolle spielt, sie auch wirklich komplett an sich reißt. Und da merkst du, also meine ersten Bedenken bei The Penguin waren halt dadurch, dass Terrence Winter gegangen ist, der ja Boardwalk Empire hauptverantwortlich kreiert hat und eben einer der wesentlichen Schreiber von Sopranos war. Dadurch, dass er nicht mehr dabei war, hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass die Serie daran scheitert. Ich kann nur jeden Credit an Lauren LeFranc geben oder Lauren LeFranc, müsste man es eigentlich wahrscheinlich aussprechen, die dann als Creator übernommen hat, die bestimmt auch mit dafür verantwortlich ist, dass die Frauenrollen so sind, wie sie sind in der Serie. Und trotzdem diesen Soprano-Stil gewahrt hat und trotzdem auch dieses, und das ist stark an der Serie, das, was du schon angerissen hast, bleibt der Figur treu, dass sie immer noch ein Bösewicht ist. Ja. Wir können sie sympathisch finden. Die Frage ist, wie gehen wir weiter damit um? Ich fand, im Laufe der Serie war ich sogar ein bisschen enttäuscht davon, dass ich das Gefühl hatte, die Serie will mir den Pinguin immer und immer liebenswerter machen und immer mehr zum Anti-Helden umfunktionieren. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, aber objektiv gesehen ist er doch immer noch ein Lügner, ein Betrüger, jemand, der sich selbst belügt, jemand, der nie aufhören kann, die Leute zu manipulieren, der immer narzisstisch ist, wie du gerade sagst. Und ich finde es grandios, wie das Finale damit umgeht, ohne jetzt schon zu spoilern. Das ist der Hammer. Und es ist sogar so sehr der Hammer, dass das Finale zwischenzeitlich eine 9,7 auf IMDb hatte, was es automatisch rankt in den Top 10, glaube ich sogar, Serienepisoden of all time auf IMDb. Es ist in der Zwischenzeit um nur eine Kommastelle gefallen. Es ist auf 9,6 gefallen. Stand der Aufnahme. Das ist eine fantastische Folge und definitiv eine der besten Serienfolgen in irgendeinem Comic-Universum, was wir bisher gesehen haben. Und das merke ich auch vor allem daran, dass selbst jetzt, zwei Tage später, ich mich dabei erwische, wie ich immer noch darüber nachdenke, in so einem stillen Moment.
Yep.
Wie genial das eigentlich ist.
Ja, yep. Also, und alles, was ich an Kritikpunkten gegenüber der Serie habe, die sind so richtig minimal. Also, sie sind so minimal. Zum Beispiel, du hast gesagt, jede Rolle ist perfekt besetzt. Ich finde Ich finde, The Batman hatte eine perfekte Besetzung mit John Turturro als
Verfolger. Ja, stimmt.
Und Mark Strong ist super. Wir alle lieben Mark Strong. Aber ich musste wirklich bei seinem Dialog dran denken. Der gleiche Dialog aus dem Mund von John Turturro Wäre noch besser gewesen.
Ja, das hatten wir auch nochmal Hinweis. Wir gehen ja noch ein bisschen tiefer über die Serie, über die ersten Folgen der Serie in einem eigenen Podcast. Und da hatten wir auch schon gesagt, und ich wiederhole mich da gerne, dass Mark Strong, das hast du gesagt, ich wiederhole jetzt dich. Mark Strong spielt einen Mark Strong, der John Turturro spielt. Mhm. Also er imitiert ihn im Prinzip.
Nur und ohne den Italo-Akzent.
Ja, erstens ohne den Italo-Akzent, zweitens mit Fake-Haaren überall. Er sieht wirklich, ja, also das meine ich auch damit mit überall. Ich finde, er sieht wirklich ein bisschen aus und er benimmt sich ein bisschen, als wäre er auf einer Halloween-Party.
Ja.
Und es wirkt nicht authentisch. Es wirkt sogar so hart out of character, dass es mich richtig rausreißt. Selbst auf Fotos. Als allererstes siehst du ja auch auf dem Foto. Und selbst auf dem Foto sieht es scheiße aus.
Ich find, auf dem Foto sah es noch schlimmer aus, als er dann tatsächlich aus Screen.
Ich fand, es war schon relativ on point, wie er aussieht.
Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist es. Ansonsten, minimaler Nitpick. Nach den Ereignissen von The Batman und was The Batman und James Gordon so gemacht haben mit der Unterwelt und mit Penguin, würde ich mir zumindest... Ich wollte gar nicht, dass es hier die Cameo-Show ist. Ich bin der Typ, der gegen sowas ist. Ja? Aber ich
will. Bewegen wir uns im Spoilerbereich, Eve.
Ja, okay.
Das ist aber, Spoilerbereich.
Okay, gut.
Wollen wir Spoilerwarnung aussprechen?
Ja, Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung, ey, guckt diese Serie. Sie läuft auf Sky, sie läuft auf Wow, sie läuft in 2 Jahren auf Max, wenn das endlich in Deutschland ist. Guckt es, wenn ihr wirklich Fans von The Batman seid. Und wenn ihr nicht Fans von The Batman seid, müsst ihr nochmal The Batman schauen. Weil der wird mit jedem Jahr besser, finde ich. Der Film, mit jedem Jahr wird er besser.
Ja, okay. So. Dass Batman und Gordon nicht mal auftauchen, ist eine Sache. Aber dass sie nicht mal erwähnt werden, finde ich ein bisschen schade. Weil es gibt so viele Momente. Wenn du dir anguckst, in The Batman war die Figur von Batman, eine Paranoia, die durch die Stadt ging. Dass Leute Angst hatten, nachts Geschäfte zu machen, weil Batman könnte ja angreifen.
Ja.
Und dass darauf gar nicht eingegangen wird, finde ich ein bisschen schade.
Andererseits finden fast alle Geschäfte immer bei Tag statt.
Jetzt aber es gibt auch Momente nachts, aber auch James Gordon sollte erwähnt werden. Weißt du, einfach so, diesen korrupten Cop, diesen anständigen Cop, den können wir nicht schmieren. Irgendwie
aber er ist
sowas.
Noch nicht Commissioner, oder? Er ist noch nicht Commissioner.
Nee, aber selbst wenn, Gordon war so instrumental, um dieses Syndikat niederzuhalten, es sollte zumindest erwähnt werden, weißt du? Dass es sich noch ein bisschen in-universe anfühlt. Es gibt zum Schluss 2 in-universe-Verknüpfungen, zu denen kommen wir auch noch. Aber ja, sprechen wir mal richtig krass über die Spoiler, und zwar dass Oswald, in der Serie ist ja Oscorp und nicht Oscobblepot, was ich okay finde.
Aber Oswald Corp heißt er eigentlich.
Ja, ja, ja.
Also Scobblepot haben sie halt gestrichen.
Ja, genau.
Aus ist die Abkürzung.
Dass er schon als Kind scheiße war. Also, dass er seine beiden Brüder bei lebendigem Leib oder eingesperrt hat, der Kaiserzion, und die ertrunken sind. Fand ich übrigens, es gab in der Serie so ein paar charmante Callbacks zu Comics, die aber subtil waren. Mhm. Wie zum Beispiel, dass sein Lieblingsfilm Top Hat ist. Mhm. Weißt du?
Der Fred Astaire-Film.
Ja, was so ein bisschen das Outfit ist vom Pinguin. Mhm. Und er am Ende wirklich dieses Outfit hat, aber den Zylinder zieht er nicht an, er hat ihn in der Hand. Mhm. Weißt du, das mochte ich ganz gerne. Mhm. Eine Sache, die eigentlich jedem klar war, der The Batman geguckt hat, aber zum Schluss, ich habe mich auch gefragt, wird das noch erwähnt? Und am Ende wurde es erwähnt. Und zwar, uns wurde ja klar, dass Sophia die Tochter von Falcone ist. Mhm. Aber seine Tochter ist ja auch Selina Kyle. So, also.
Ja.
Und das kommt zurück. Also, wenn sie ihr einen Brief schreibt nach Arkham.
Ja, ich fand das vor allem auch so passend, weil in der Serie ja sie einen ähnlichen Leidensweg eigentlich
haben. Ja, voll.
Angesichts dieses Vaters. Inklusive des, im Prinzip bringt er sie um. Oder will sie umbringen.
Ja, und ich fand es auch geil, wie Oz und Sophia diesen Zirkel immer wiederholen und beide sogar einen Einfluss haben auf jüngere Menschen. Was ich damit meine, ist, Sophia tötet fast die komplette Falcone-Familie in einer großartigen Sequenz, lügt dann ihre Cousine an, dass sie es nicht war, und checkt, ich habe so krass probiert, mich von meinem Vater zu entfernen, dass ich im Grunde genommen mein Vater geworden bin. Mhm. Das fand ich einen sehr starken Moment. Und bei Oz ist es ähnlich mit Vic, den er ja unter seine Fittiche nimmt und der eine Chance hat zu gehen. Oh, er bleibt aber weil er Oz bewundert. Etwas, was Oz immer will. Er will ja immer irgendwie geliebt werden und so weiter. Mhm. Aber damit hat er den Jungen vergiftet, nur um was zu tun?
Um ihn selbst umzubringen. Etwas, was schon die ganze Zeit in der Luft lag. Also ich fand es auch immer so unangenehm, wenn Vic neben ihm saß. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich könnte dich jeden Moment umbringen, weil noch bist du eine, und auch mit jeder Sache, die persönlich war, also mit jedem Wissen, das Vic angab. Vic wusste ja Dinge, die selbst die engsten Mitarbeiter von dem Pinguin nicht wussten, also die Mutter.
Ja, und selbst hier, finde ich, ist es gut geschrieben, weil ich habe das Gefühl zu wissen, warum Oz Vic in dieser Nacht nicht gekillt hat.
Was wäre denn deine Interpretation?
Er hat gestottert, das ist der Grund.
Weil sie beide eine Einschränkung haben.
Genau, er hat gestottert. Und da gibt's ja diesen Moment. Mhm. Es gab ein paar sehr starke Momente. In der ersten Episode ist Oz mit Vic in einem Zug. Mhm. Und da ist so ein Behindertenplatz ganz klar im Frame. Und Oz setzt sich da nicht hin. Weil das will er der Welt nicht zeigen. Das will er der Welt nicht geben, dass er sich hinsetzt.
Ja? Stimmt.
Und wir sehen aber eine Szene später, wie er den Schuh auszieht und wie krass er eigentlich leiden muss jeden Tag durch dieses Gehumpel. Und dann nimmt er Vic mit in ein Café, in ein Restaurant und er soll was bestellen, fängt an zu stottern und der Kellner unterbricht ihn und beendet die Bestellung für ihn und Oz tickt aus auf den Kellner, weil er sieht sich in dem Jungen ein wenig. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum er ihn nicht erschossen hat. Das ist der einzige Grund. Aber gleichzeitig geht er über Leichen, gerade auch bei Leuten, die er lieb hat. Ich glaube, er hat den Jungen lieb, aber er ist zu narzisstisch und er ist zu sich selbst der Nächste, als dass er das durchgehen lässt.
Ich glaube, dazu kommt, weil er ihn lieb hat. Also ja, er sagt auch so schön, your family to me, sagt der Vic kurz bevor er erdrosselt wird von ihm. Und genau das ist ja der Punkt. Genau da hat er sein Schicksal unterschrieben. Da dachte ich, oh shit, das hast du nicht wirklich gesagt. Wir sehen, wie er mit seiner Familie umgeht. Wir sehen, wie er mit seiner eigenen Mutter umgeht. Also auch unabhängig von der letzten Szene. Er belügt ja seine Mutter, und das ist ein krasses Motiv für diese letzte Folge. Er belügt sie bis zum Schluss. Der würde sie eher über die Klinge springen lassen, statt wie er sich selbst belügt, sich einzugestehen.
Ja, voll.
Er würde sie eher sterben lassen. Und so ist es bei Vic. Also Familie hat nicht den Stellenwert bei ihm, wie er immer tut. In Wirklichkeit geht es um Anerkennung.
Ja, es geht um Anerkennung.
Die Anerkennung hat er schon von ihm.
Alles, was er tut, hat mit Anerkennung zu tun. Deswegen gibt es auch so ein paar geile Momente. Weil Colfer spielt nicht nur geil mit dem Gang, mit dem Kostüm, durch das Kostüm. Die geilsten Momente sind das, was er mit seinen Augen macht, wenn Leute einen Punkt bei ihm treffen. Der seine Unsicherheit triggert. Eröffnungsszene, bestes Beispiel. Alfonso macht sich lustig über ihn und du siehst, jetzt schießt er drauf los, weißt du? Dann gibt's später eine Szene, wo er gegen Salvatore kämpft. Ja, und Salvatore stirbt an einem Herzinfarkt. Das wollte er nicht. Er wollte ihn mit seinen Händen umbringen, fühlt sich wieder minderwertig, also schießt er 8-mal auf die Leiche. Warum? Er will derjenige sein, der den getötet hat. Nicht, dass es sowas wie ein Herzinfarkt ist. Ich fand's auch krass, dass er ist ein viel schlimmerer Schurke in der Serie als Salvatore und als Sophia. Sophia ist gar nicht der Hangman. Sie hat den Begriff bekommen, weil Falcone wirkt ja gerne mal Frauen und lässt es dann so aussehen, als hätten die sich erhängt. Und wenn sie nach Arkham geschickt wird, ich mag's, wie Arkham in der Serie benutzt wird, richtig stark.
Aber sie wird zum Hangman, das finde ich ein wichtiger Punkt.
Ja, ja, sie wird zum Hangman, ganz klar. Ja.
Sie nimmt das an.
Ich mag's auch, dass Oz ein Typ ist, der gerne einen auf Power to the People macht.
Ja.
Nur um diesen People auch ein Messer in den Rücken zu rammen.
Die sind ihm scheißegal. Wenn er die Bombe sieht, er sagt nicht mal den Leuten, die sollen in Deckung gehen. Er springt, macht die Tür hinter sich zu.
Ja. Und das bringt uns zum Ende, dass er in die Politik geht. Das hat ja wirklich sowas von Kingpin. Das hat ja wirklich was von Daredevil's Kingpin. Übrigens hier auch sehr subtil. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ist dir was an dem Gerichtssaal aufgefallen?
Ja, das ist also ist mir nur aufgefallen, weil Social Media mich darauf hingewiesen hat. If you know it, you can't unsee it. Es kann auch eine Überinterpretation sein, aber es ist wirklich so inszeniert, dass es, glaube ich, auch so gemeint ist. In diesem Court Sehen die Vorhänge aus wie Eulen? The core is out.
Ja.
Hat genau die Form. Und das ist so deutlich, dass es, glaube ich, gar kein Zufall oder eine Überinterpretation ist.
Glaube ich auch nicht. Und im Gesamten ist, ist er jetzt mächtiger als vorher. Ich finde es auch so krass, dass er seiner Mutter quasi das Versprechen eingehalten hat. Sie hat jetzt ihre Penthouse-Suite, aber muss das vom vegetativen Zustand von ihrem Bett aus. Ja.
Aber das ist auch so interessant an dem Ende. Es ist konträr zu seinem anderen Versprechen. Sein anderes Versprechen, das er gegeben hat, war, wenn sie jemals Gemüse sein sollte, ich zitiere nur,
Bring ich dich um.
Macht aber nicht. Weil ihm geht's nicht darum, was seine Mutter wirklich will.
Ihm geht's darum, was er will.
Ihm geht's um die Anerkennung, die ihm immer verwehrt geblieben ist.
Und das Krasse ist, sie ist ihm ja nicht mal immer verwehrt geblieben. Seine Mutter hat ihn geliebt. Sie spricht es selber aus. Es war genug Liebe für euch alle drei war. Aber du wolltest die ganze Liebe für dich haben.
Sie hat ihn nicht immer geliebt, das stimmt nicht. Also ab dem Moment, wo sie wusste, was passiert ist, hat sie ihn nicht mehr geliebt.
Ja, genau. Aber davor meine ich ja.
Ja, davor.
Davor. Sie hat ja all ihre Kinder geliebt. Erst danach. Also er hat sich selber in diese Situation gebracht. Er ist selber seines Schicksals Schmied und schon immer gewesen. Und das finde ich ziemlich krass.
Das ist auch krass, wie sehr sie ihn verabscheut hat. Also ja, klar. Wirklich hart. Und das muss ihn ja auch getroffen haben, zu hören, dass selbst sein Vorbild, von dem er ja am Anfang der Serie redet, Rex, der wollte ihn umbringen.
Ja, ja.
Das sind alles Dinge, die er dann selber auch nicht mehr erwähnt, die jetzt aber so in ihm schlummern, auch wenn wir ihn sehen. Also die Serie wertet dann natürlich den Pinguin auch mal auf.
Ja.
Für alles, was noch danach kommt. Und es ist auch deswegen so interessant, weil die Serie ja nur so endet, also zumindest die erste Staffel nur so endet, wie sie enden kann. Weil bei so einer Serie weißt du auch, als Produzent zumindest, du kannst da nicht zu viel ändern im Vergleich zu was dann im zweiten Teil von The Batman passiert, weil sonst müsstest du ja in The Batman die ganze Zeit erklären, was alles passiert ist. Mm. Und das ist ja auch so ein MCU-Ding, dass viele MCU-Serien sich ja auch gerne mal im Kreis drehen. Sie enden da, wo es ja eigentlich schon angefangen hat, weil du kannst nicht zu viel entwickeln, weil die Serie ist nur optional. Und hier ist es eigentlich sogar ganz extrem so. Im Prinzip steht der Pinguin am Ende der ersten Staffel genau da, wo er am Ende von The Batman gestanden hat. Oder am Anfang von The Pinguin.
Na, nur in einer wesentlich besseren Ausgangslage.
Nee, aber das wissen wir ja nicht. Also für uns ist er der Gangsterboss jetzt von Gotham City.
Ja.
Das ist der letzte Shot, den wir in The Batman haben. Der ganze Shot sagt, die Stadt steht jetzt vor seinen Füßen. Das ganze Imperium, für das er gearbeitet hat, ist eigentlich zusammengebrochen. Jetzt ist aber Gotham up for the taking, wie man so schön sagt. Das ist das Ende von The Batman. Und das ist das Ende von der zweiten Staffel. Aber innerlich ist bei der Figur so viel mehr passiert. Nicht mal, weil er sie entwickelt hat, weil er hat sich ja gar nicht so entwickelt, sondern weil wir ihn jetzt viel besser verstehen und gleichzeitig keine zu große Empathie für ihn haben. Weil genau das wird ja am Ende erdrosselt mit Vic. Und genau das ist ja die Träne, die am Ende seiner Mutter da über die Wange läuft. Wie grausam das eigentlich alles ist. Und ich fand auch gerade das Ermorden von Vic, das war ja schon gerade so Better Call Saul-Niveau eigentlich schon, wie viel Bildsprache da auch drin steckt. Zum Beispiel, als er diese Identity, die ID-Card, die Personalausweis rauszieht aus dem Geldbeutel, sich das anschaut und es dann ins Wasser wirft.
Mhm.
Weil Vicks Familie und jetzt mit ihm seine ganze Familie ist eben ertrunken in Gotham.
Yeah.
Und das ist so eine schöne Bildsprache, eine traurig schöne Bildsprache, die nochmal alles unterstreicht, was hier auf einer Metaebene passiert ist. Und deswegen hält dieses Ende immer noch bei mir nach. Und erst ganz am Ende passiert das, was sie in The Batman auch schon gesagt haben. Statt jetzt einen billigen Cameo zu machen von The Batman, werfen sie das Bat-Signal an den Nachthimmel. Und wie sagen sie so schön in The Batman? It's a warning.
Ja, aber es soll ja jetzt mehr als a warning sein. Die Lektion von Batman war, dass es ja jetzt mehr ist als a warning. Jetzt ist es ja auch
jetzt ein Zeichen. Jetzt ist es mehr als das, stimmt.
Jetzt ist wieder gerufen. Was krass ist auch, der Vergleich hinkt gar nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich mir von Book of Boba Fett erhofft hätte.
Ja, klar.
Weißt du, da gab es auch ein Vakuum in der Gangsterwelt. Nur ich hatte das Gefühl, eine der größten Sünden in The Book of Boba Fett, abgesehen von der Tatsache, dass er auf einmal ein Glücksbärchen war, der Liebe verbreiten wollte, wie Mr. Burns, du weißt ganz genau, welche Folge ich meine, und deswegen kicherst du auch. Aber nein, er war so passiv in seiner Serie. Ihm sind einfach Sachen passiert, weißt du? Hat er halt drauf reagiert. Und der Pinguin ist Auslöser für alles in dieser Serie. Alles. Er hat Alfonso erschossen und damit diese Lawine losgelöst. Dann hat er die Maronis benutzt, hat denen alles genommen. Also er war sehr proaktiv in seiner eigenen Serie. In einer Serie, die The Penguin heißt, sollte es auch der Fall sein.
Das ist ein guter Punkt. Plus, was für mich ja auch der größte Unterschied ist, The Book of Boba Fett rennt da die ganze Zeit rum und hat hehre Motive, die ziemlich konstruiert sind.
Ja, also, voll.
Okay, ich verstehe es schon so ein bisschen, dass sie mit diesem Stammesdenken ihm so neue Figur, so neue Charakteristika gegeben haben, aber das ist ja trotzdem konträr zu seinem Gangsterboss-Gehabe, dass er jetzt der Boss aller Leute auf Tatooine sein will. Es ist doch, jetzt kommt das jetzt her? Das hat ja gar nichts mit dem Stamm zu tun.
Ja, abgesehen davon, eine Sache werde ich nie verstehen und die muss man mir auch erklären. Und ich glaube, du kannst sie mir auch nicht erklären, weil die ist einfach ein Fehler. Und zwar, er ist ja zurückgegangen in Jabba's Tempel und hat ja Bib Fortuna erschossen und gesagt, ihr habt mich zurückgelassen. Und ich so, also jetzt mal ohne Spaß, ich glaube, die dachten alle, du wärst tot. So. Du bist in das Arschloch im Sand gefallen und warst da weg. Und die anderen haben dich nicht verraten oder verlassen. Die waren zu beschäftigt, ermordet zu werden. So.
Ja, die wurden doch alle ermordet.
Ja,
bis auf Max Rebo. Ich glaube, Max Rebo ist doch der einzige Überlebende der Bösen bei der ganzen Geschichte.
Deswegen.
Müsste er auf Max Rebo sauer sein, oder?
Ja, deswegen. Der war doch in der Bar von Jennifer Beals. Da dachte ich mir, macht er den jetzt tot so?
Hat der das eigentlich überlebt? War da nicht was? Dass
du hast
doch überlebt hat?
Du hast meinen Hashtag aufgenommen und ihn in dein Video gemacht, Hashtag Max Rebo Lives, und dann den Robert Chicken Gag reingemacht. Ja. Da war ich sehr stolz, dass ich der Hashtag zumindest auf einen YouTuber übertragen hat. Aber ja, da dachte ich mir, habt ihr echt Return of the Jedi nicht gesehen und vergessen, dass Jabba hat ihn nicht nur nicht zurückgelassen, Jabba wurde erwürgt? Weil er sagt ja wortwörtlich, Jabba betrayed me. And left me for dead. Ich so, Jabba war tot. Ziemlich tot. Der wurde erwürgt. Und alle seine Freunde.
Das ist halt das Problem, ist auch so ein bisschen bei John Favreau als Drehbuchautor. Er lässt halt und schreibt auch selber Dinge nieder, die einfach cool klingen sollen. Aber es gibt ja auf gar keiner Ebene irgendwie Sinn.
Ja, aber
es ist wie von Kindern geschrieben. Weißt du, es ist so ein bisschen so, als wenn der jugendliche Jon Favreau, der gerade noch mit seinen Star Wars Toys gespielt hat, sich überlegt, was wäre denn eine geile Geschichte, wie man das weitermachen könnte. Und haben sie das nicht sogar direkt geklaut auch noch von Patton Oswalt aus der Serie Parks and Recreations? Kennst du den Zusammenschnitt?
Nee.
Es gibt da eine Folge, das ist jetzt Jahre alt natürlich, 10 Jahre her. Da muss er vor Gericht oder so oder bei einer Anhörung, muss er Zeit schinden. Und was er macht ist, er erklärt, wie ein Star Wars Boba Fett Film weitergehen könnte. Und dann erklärt er das wie in einem Drehbuch. Pan mit der Kamera oben, wir sehen die zwei Sonnen von Tatooine, sie schwenkt runter und dann kommt die Hand von Boba Fett aus dem Dings raus. Und du kannst es nebeneinander schneiden und es ist auch vom Pacing her genauso wie er sagt, passiert es in der Serie. Und er sagt, okay, ihr habt definitiv Parks and Recreations gesehen und schreibt das jetzt auch einfach ab. Das ist ja krass.
Aber da habe ich jetzt auch eine Frage an dich. Es gibt zwei Sachen, die ich in unserem Podcast kritisiert habe. Und bei beiden Sachen gibst du mir sogar recht, die so sinnbefreit sind.
Reden wir immer noch auf Book of Boba Fett?
Ja. Okay. Dass ich mich wundere, wieso erwähnen das nicht andere Leute? Also es gibt so zwei Sachen, weißt du, alles andere ist mir scheißegal. So, aber es gibt zwei Sachen, die so gigantische, das sind für mich die beiden größten Plotholes im Star-Wars-Universum. Ja, das eine ist, dass er denkt, die hätten ihn alle verraten. Ich so, wieso denkt er das? Die sind alle tot. Ja, also, wieso?
Ja.
Und da gibst du mir ja recht.
Ja, ich weiß, was dein anderes Plothole ist.
Ja, und das zweite ist, dass er mit seiner Rüstung aus dem Arschloch rausgesprungen ist und danach wurde er beklaut von Jawas. Und was macht er? Er geht zurück zum Sarlacc, um zu gucken, eine ganze Episode lang, ist mein Outfit da rein? Was glaubt er, was passiert ist? Ist
ja,
wieder reingehüpft?
Aber da, das habe ich ja doch schon mal gesagt. Also, to be fair, ich finde, man sieht ja, dass er nicht richtig bei Bewusstsein ist.
Ja,
wenn
okay.
du betrunken irgendwo aufwachst in der Stadt.
Nein, aber er hat ja erst das Bewusstsein verloren, als er seine Rüstung benutzt hat, also nachdem er seine Rüstung benutzt hat, um rauszufliegen.
Ja, aber
was
das ist ja alles.
Glaubt, Aber was glaubt er, was ist passiert? Aber
das kann ja alles so in diesem leichten Fiebertraumwahn ja alles passieren.
Okay, aber wie?
Was soll er denn sonst machen? Also andersrum, ne? Was soll er denn sonst tun, um seine Rüstung wiederzufinden, wenn sie ihm so wichtig ist?
Er wird sicherlich denken, Unterhändler haben es geklaut, weil er hat mehr IQ-Punkte als 2, um zu glauben, dass sie wieder reingehüpft ist.
Nee, aber er weiß doch vielleicht gar nicht mehr, dass es ihm geklaut wurde.
Nein, aber er wird checken, ich war ohnmächtig.
Ich würde das gar nicht so sehr verteidigen. Ich finde das einfach zu albern inszeniert, wie er dann mit dem Schiff reinguckt. Das ist einfach so blöd.
Ja. Das ist so wie bei Alien Covenant, ins Eye.
Aber aus einer Plot-Convenience heraus verstehe ich schon, dass es ihn dahin zurücktreibt. Was soll er denn sonst tun, wenn er sie unbedingt will? Er weiß es halt nicht mehr, dass Jarvis ihm die Rüstung geklaut hat.
Das ist mir klar.
Was aber nicht erklärt, warum er dann auf einmal in Mandalorian Staffel 2 da steht und sie doch findet.
Ja, oder deswegen, das ist halt das Ding. Ich sag gar nicht, dass er mitbekommen haben muss, dass er beklaut wurde, ja, weil er war durch. Okay. Mhm. Aber den Boba Fett, den ich kenne, der hätte sich direkt in der Umgebung umgehört, läuft da jemand mit meiner Rüstung rum.
Ja, aber so ist er am Ende dann auch in der Mandalorian Staffel 2 draufgekommen, weil der Sheriff damit rumgelaufen ist. Aber lass uns bitte nicht zu sehr darüber reden. Nehmen wir es lieber als Beispiel, wie man Spin-Off nicht macht.
Ja, genau.
Weil The Penguin ist jetzt das Beispiel für das Spin-Off, wie man es macht. Ja. Aus den verschiedenen Gründen, die wir schon genannt haben. Und wie gesagt, dass da Cameos fehlen, ist sogar wirklich, finde ich, eine große Stärke.
Ja, finde ich auch.
Das lenkst du nicht von dem ab, was da ist. Selbst wenn Commissioner Gordon oder eben noch nicht Commissioner Gordon da durchs Bild hüpft, bin ich auf einmal so, ey, geil, da.
Du verstehst mich da auch falsch. Ich wollte gar nicht, dass die Cameos haben.
Ja.
Aber ich wollte nur, dass die Angst, die etabliert wurde von Batman, noch ein bisschen konsistent bleibt. Weißt du, so, dass dieses Gefühl, wir könnten beobachtet werden, wir könnten bla bla bla. Da könnte ja dieser Typ im Outfit kommen und dieser eine anständige Cop, weißt du? So, dass es dann auch den Kriminellen. Ja,
die könnten sich nachts wenigstens mal umdrehen.
Genau, oder dass es den Kriminellen es einfach schwieriger macht, ihr kriminelles Ding jetzt durchzuziehen, dass das noch eine Sache mehr ist, die auf der Platte haben müssen. Weißt du?
Ja, da gebe ich dir recht. Das fühlt sich dann schon zu losgelöst an.
Aber erneut, das ist Nitpick, weil im Gesamten ist es eine super geile Serie. Mhm. Ich habe die gebinged an einem Tag und danach das Finale einen Tag später geguckt.
Ich mag auch das Gefühl, dass The Hangman nicht auserzählt ist.
Ja, mag ich sehr gerne. Die könnte man sehr gut zurückbringen. Da könnte man auch eine spannende Dynamik mit Selina erzählen. Wird ja auch drauf zumindest angespielt. Mhm. Ich bin heiß drauf. Mhm. Dieses neue Universum, das Matt Reeves da geschaffen hat, ist zurzeit mein Lieblings-Comic-Ding überhaupt.
Es hat halt auch eine ganz große Stärke, die Marvel nur zum Teil manchmal hatte. Und da haben sie es dann wenigstens ausgekostet, wenn du an Loki oder so denkst. Sie bevölkern diese Welt mit Bösewichten.
Ja.
Weil normalerweise im MCU, normalerweise hast du einen Bösewicht, der für als One-Shot gedacht ist. Und nur wenn er besonders gut ankam, wie ein Loki oder wie Wanda ist jetzt das falsche Beispiel, aber wie so manch anderer Bösewicht, kommen sie dann halt irgendwann wieder. Aber hier ist es so, diese Bösewichte bevölkern diese Welt. Und sie bevölkern vor allem eine Welt, in der Batman ja eben nicht den Bösewicht am Ende umbringt, anders als in Batman Begins zum Beispiel, der ja da schon mit diesen Traditionen bricht. Und sie bevölkern das wirklich. Und ich fand das auch so eine krasse Stärke von The Batman, dass gerade umso mehr Zeit vergeht, umso mehr liebe ich diesen Film, weil diese 3 Stunden Film, ich tauche da so ein in diese Welt.
Ja, du bist in Gotham, du bist in einem Graphic Novel,
der in jedem Kapitel was anderes erzählt. Du bist in einem Film voller Kurzfilme.
Ja, das ist The Long Halloween erneut, lies ihn.
Sowieso. Aber jedes Graphic Novel ist das ja, weil jedes Graphic Novel in Wirklichkeit aus einzelnen Kapiteln besteht, die als einzelne Hefte rausgekommen sind, bis zu einem Graphic Novel wurden.
Ja, so, was ich meine ist, allein vom Plot her ist es auch am nächsten dran an The Long Halloween. Also da ist auch ein Killer.
Ja, ich weiß.
Und das zieht sich halt durch,
Und es ist auch noch an Halloween, das ist ja die
Verbeugung dazu.
In The Batman spielt an Halloween.
Ich will damit sagen,
das ist ja auch noch die Verbeugung, das ist ja noch dieses Hut fassen in Richtung Long Halloween, dass das auch noch ein Thema ist.
Ja.
Und dass es ja auch ein Thema ist, das mit Bösewichten abgerechnet wird.
Genau, ja. Also ich finde es, ich liebe dieses Universum, ich bin echt hyped auf noch mehr Sachen aus dieser Welt.
Aber worauf ich hinaus wollte ist, wenn The Batman für mich ein Graphic Novel ist, dann ist Pinguin mindestens ein weiteres Kapitel, wenn nicht sogar mehrere, weil der Hangman hat ja schon sein eigenes Kapitel. Auch die zweitbeliebteste Folge in der Serie, 9,5 auf IMDb, die Hangman-Folge, die reine Hangman-Folge, ist ja auch schon wieder, genau wie in dem Batman-Stil, ist es ein eigenes Kapitel, das da hinzugefügt wird.
Ja.
Also du machst wirklich dieses Universum noch so viel größer und das ist wirklich eine ganz, ganz große Stärke von Pinguin. Tolle Serie. Aber wenn ich sie bewerten müsste, aber, jetzt kommt das Aber, weil so viel Sopranos drin ist und so, ich glaube, ich würde 8 von 10 geben, höchstens 9 von 10. Aber das ist auch kein Aber, sorry, das ist kein Aber. Das ist großartig.
Du, ja, das ist auch kein Aber. Aber das ist auch das Rating, das ich geben würde. Also,
okay, da sind wir uns ja einig, dann passt es. Ja.
Alright, ich glaube, dann sind wir für heute durch.
Ja, wir sind für heute durch. Und auch im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist vielleicht jetzt ein bisschen wacher nach dem ganzen Gequatsche. Danach bin ich ja immer so ein bisschen aufgedreht nach so einem Podcast. Manchmal auch erschöpft, aber meistens ein bisschen aufgedreht, weil
man geht jetzt
sich wach. Was musst du aufnehmen?
Alien vs. Predator Rewatch. Das Kontrastprogramm, oder?
Das hatten wir ja hier im Podcast auch ausführlich. Yeah, yeah, aber du machst es ja parallel jetzt nochmal für deinen ganzen Kanal. Als Predator Rewatch, ne?
Ja, also ich hatte erst alle Alien-Filme, dann alle Predator-Filme und jetzt die beiden AVP-Filme zum Schluss. Das heißt, Das heißt, ich ende wirklich mit dem objektiv beschissensten Film von beiden Reihen. Oder beende ich es mit den zwei Crossovern. Und das heißt, das Ende ist Alien vs. Predator 2. Und also niemand wird mir erzählen können, dass das nicht der beschissenste mit Abstand ist von beiden Reihen.
Ja.
So, Also das ist keine Debatte.
Ich habe ihn schon wieder vergessen. Dabei habe ich ihn gesehen für den Podcast. Ich habe mich ja jahrelang gewehrt.
Und selbst als du ihn gesehen hast, hast du ihn nicht gesehen, weil er zu dunkel ist.
Ja, das ist leider auch ein Teil dieser Wahrheit. Okay, nach diesem düsteren Ende überlege ich gerade, was ein gutes Ende sein könnte für hier. Hast du eventuell ein Pinguin-Zitat bereit von Colin Farrell?
Coco!